Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Alles ist relativ, haben wir gelernt. Nix ist einfach. Aber manches speziell Relative ist relativ einfacher als das allgemein Relative, weil das wiederum spezieller ist. Alles ganz einfach zu verstehen, daher nochmal kurz. Die allgemeine Relativitätstheorie ist spezieller als die spezielle Relativitätstheorie, die ziemlich einfach ist. Und schon wird's relativ schwer, bemerkt und gibt natürlich zu Hans-Jürgen Bartsch. Heute wird's schwer und morgen auch. Seid ihr so tapfer? Wollt ihr euch wirklich in unserem Hörsaal auf Einsteins Relativitätstheorie einlassen und auf schwarze Löcher, die mit dazugehören?
Worum geht's denn eigentlich bei der Einsteinschen Relativitätstheorie?
Die allgemeine Relativitätstheorie ist wahnsinnig schwierig.
Als die Mathematiker sich meiner Theorie angenommen haben, habe ich sie nicht mehr verstanden.
Und das sind schwarze Löcher sozusagen ein Extremfall.
So Stichwort Wurmlöcher oder sonst irgend so ein Kram, können sie alles löschen.
Zum Beispiel habe ich Ihnen die Erde mitgebracht, die ein schwarzes Loch ist.
Alles klar, ne? Gut.
Also ich gestehe, die Hälfte der Vorträge verstehe ich nicht.
Also jetzt mal sortieren, sonst fliegen wir gleich zu Beginn unseres Hörsaalwochenendes aus der Galaxie. Heute befassen wir uns mit Einsteins spezieller und allgemeiner Relativitätstheorie, die als erwiesen gilt. War nicht immer so, große Physiker haben ihm widersprochen. Liegt sicher daran, dass man die Theorie kaum verstehen kann. Aber tröstet euch, Teile davon, durchaus einige größere, habe sogar ich als Nicht-Physiker und Nicht-Mathematiker verstanden. Und das liegt sicher vor allem auch daran, dass sie uns diesmal Professor Harald Lesch erklärt, den ihr vermutlich aus dem bayerischen Fernsehen und oder dem ZDF kennt. Ein exzellenter und humorvoller Erklärer selbst schwierigster Zusammenhänge. Der Wissenschaftler lehrt und forscht als Physiker an der Ludwig-Maximilians-Universität. Lesch hat am 27.11.2015 an der Urania referiert. Die Berliner Gesellschaft verfolgt das Ziel, wissenschaftliche Erkenntnisse auch einem Laienpublikum zugänglich zu machen. Die Masse macht's. Und wie? Gravitation im Wandel der Zeiten, heißt sein Thema. Mal ein Beispiel, was ich also kapiert habe. Sobald ein Körper, also eine bewegte Masse, in einen Raum und eine Zeit eindringt, krümmen sich die beiden letzteren. Vorstellen können wir uns das sicher nicht so besonders gut, aber Tatsache ist, wo immer ihr jetzt zuhört, ihr seid eine sich bewegende Masse. Auch wenn sie noch so zart sein mag und schlank und ihr den Body-Mass-Index perfekt einhaltet, der Raum und die Zeit, in der ihr euch befindet, sind immer gekrümmt. Und schon seid ihr in einer vierten Dimension der Raumzeit. Okay, oder schon schwindelig geworden? Trotzdem rein in unsere Rakete. Dort wird's noch schwindeliger, aber auch faszinierend.
Am 25. November 1915 stellte Albert Einstein seine allgemeine Relativitätstheorie vor der Preußischen Akademie der Wissenschaften und er hat Glück gehabt. Um Haaresbreite hätte ihm ein Mathematiker sozusagen die Show gestohlen. Einstein hat ja 10 Jahre an dieser Relativitätstheorie gearbeitet. 1905 hat er seine spezielle Relativitätstheorie veröffentlicht und 10 Jahre später kommt er mit seiner Veröffentlichung raus. Er hat aber zwischendurch eine ganze Reihe von Vorträgen darüber gehalten, unter anderem in Göttingen. Und in Göttingen saß im Auditorium David Hilbert, ein unglaublich schlauer Mathematiker. Und jetzt muss man sich das überlegen. Im Sommer 1915 hört Hilbert, was Einstein da macht, womit er sich rumschlägt, rumgeschlagen hat, 10 Jahre lang. Und Hilbert schüttelt quasi aus dem Ärmel innerhalb ganz kurzer Zeit die Feldgleichung heraus und erreicht das auch ein. Er reicht diese Arbeit ein. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie überhaupt Wissenschaft funktioniert. Also das ist ja so. Der Wissenschaftler und die Wissenschaftlerin natürlich auch. Also der Theoretiker zum Beispiel, so wie Einstein, der rechnet was und schreibt es auf. Zunächst mal in ein Notizbuch und später dann für einen Fachartikel. Und diese Art von Veröffentlichung, die wird eingereicht bei einem Fachjournal. Und dieses Fachjournal hat Gutachter und Gutachterinnen natürlich auch. Und wenn die zu langsam sind, dann ist es doof. Und genau das ist dem Hilbert passiert. Hilbert hat 5 Tage vor Einstein seine Arbeit eingereicht über die Feldgleichung, aber Einstein war früher dran. Die Gutachter in der Physikzeitung waren einfach schneller als die mathematischen Gutachter. Und das ist auch gut so, denn Einstein hat ja mal gesagt, als die Mathematiker sich meiner Theorie angenommen haben, habe ich sie nicht mehr verstanden. Also wir müssen heute Abend wirklich einen Unterschied machen zwischen Mathematik und Physik. Aber worum geht es denn eigentlich bei der Einsteinschen Relativitätstheorie? Die müsste ja eigentlich ganz anders heißen. Im Grunde genommen müsste diese Relativitätstheorie schon bei der speziellen, merkt man schon, das, so, was ist denn da relativ? Es gibt ja diesen berühmten Sponti-Spruch, ist alles relativ egal, also wenn alles relativ ist, dann ist es auch egal. Also fast könnte man sagen, egal, also das ist dann relativ, also egal. Was ist denn das eigentlich? Das ist ziemlich heftig, was der heutige Abend Ihnen bringen wird. Wir reden über den Rand der erkennbaren Wirklichkeit. Also ich jetzt, Sie hören im Wesentlichen zu. Es geht darum, dass Einstein festlegt, es gibt eine maximale Wirkungstransportgeschwindigkeit in der Welt. Das klingt überhaupt nicht relativ. Das klingt nach absolut. Hier setzt einer an, ganz unabhängig davon, wie immer sich eine Quelle bewegt, die Geschwindigkeit von elektromagnetischer Strahlung wird immer gleich sein. Immer. Völlig wurscht. Das klingt nach Dogma, nach Theologie, aber nicht nach relativ. So nach dem Motto, ja, da kannst du dies und jenes, also ist überhaupt nicht flexibel. Die spezielle Relativitätstheorie müsste heißen, die Theorie von der absoluten Lichtgeschwindigkeit. Die spezielle Relativitätstheorie behandelt den Fall, wie gleichförmig bewegte Bezugssysteme miteinander kommunizieren. Und zwar in einer Geometrie, wie es so schön heißt, also in einem Raum, der flach ist. Völlig flach. Bar jeder Krümmung. Bar. Völlig. Und bereits in dieser speziellen Relativitätstheorie tauchen unter der Annahme also, dass die Lichtgeschwindigkeit überall konstant, also völlig wurscht, wo du bist, wie schnell du dich bewegst, ganz egal. Alle deine Vorstellungen, die du jemals gehabt hast über Relativgeschwindigkeiten, ich fahre mit dem Zug 300 Kilometer, kommt mir ein Zug entgegen, natürlich nicht das gleiche Gleis, mit 300 Kilometer ist die Relativgeschwindigkeit 600 Kilometer. Müssen Sie sich mal überlegen. Nur mal für Spaß. Also wenn Sie mal im ICE sitzen, 300 Kilometer pro Stunde und 300 Kilometer pro Stunde sind 600 Kilometer pro Stunde Relativgeschwindigkeit. Das ist halbe Schallgeschwindigkeit. Mit solchen Geschwindigkeiten bewegen wir uns durch die Republik. Also jetzt nicht wir, sondern eben die Züge. Aber wenn zwei Lichtstrahlen aufeinander schießen, dann ist eben Lichtgeschwindigkeit gegen Lichtgeschwindigkeit ist Lichtgeschwindigkeit. Das ist die Art von Mathematik, die wir unseren Politikern und Politikerinnen nicht beibringen sollten. Na, das ist ganz gefährlich. Denn unser jetziger Finanzminister fährt auf Sicht. Wir hatten auch schon Finanzminister, die einen Haushalt hatten, die auf Kante genäht waren. Wunderschöne deutsche Sprache. Ne? Auf Sicht oder auf Kante genäht. Großartig. Hm. Herrlich. Und das alles nimmt die spezielle Relativitätstheorie an, das alles gilt nicht mehr. Wir nehmen mal an, es gäbe eine absolute Wirkungsgeschwindigkeit und dann schlussfolgern wir, wenn das so ist, dann. Und dann kommen die ganzen Effekte der speziellen Relativitätstheorie raus. Zeitdilatation, also bewegte Uhren gehen langsamer, Längenkontraktion. Und ich weiß nicht, ob Anwesende im Saal, also auch die Nicht-Anwesende im Saal, Einstein hat das ja so schön gesagt, liebe Anwesende und Nicht-Anwesende bei einer Radioansprache, das war köstlich. Man kann, nur um Ihnen mal klarzumachen, wie fundamental das ist, was Einstein mit seiner speziellen, keine Bange, wir kommen zur Allgemeinheit, ich muss Sie nur in den Zustand der völligen Absichtslosigkeit hineinreden. Man kann nur mit Hilfe der speziellen Relativitätstheorie verstehen, warum ein elektrischer Strom ein Magnetfeld induziert. Das muss man sich mal überlegen. Also ruhende Ladung, nix. Man sieht nur das elektrische Feld, aber das sieht man schön. Das ganze elektrische Feld, herrlich. Aber solange die Ladung da liegt, taucht kein Magnetfeld auf. Das Magnetfeld taucht erst auf, wenn sich diese Ladung relativ zu anderen Ladungen bewegt. Dann taucht auf einmal ein Magnetfeld auf. Also ich sage Ihnen eines, die Geschwindigkeit, mit der Ladungen sich in einem Leiter bewegen, ist relativ langsam, ganz niedrig. Man hat also ein Verhältnis der Geschwindigkeit über die Lichtgeschwindigkeit, das ist sehr, sehr klein. Der Effekt, der hier beschrieben wird, da das auch noch quadratisch ist, ja, eine Zahl, die kleiner ist als 1, wenn man die quadriert, wird sie noch kleiner. Ja. Das bedeutet, der Effekt ist winzig. Aber ohne diesen Effekt versteht man nicht, dass die Länge, die die Ladung spürt, die sie durchläuft, kontrahiert ist. Durch die Längenkontraktion in einem Leiter versteht man erst, dass da sowas auftaucht wie eine Ladungsdichte.
Denn normalerweise ist ja so ein elektrischer Strom, also die Ladungen, die reinkommen, die fließen hin wieder raus. Also ist die Gesamtladung, sollte überhaupt kein Problem sein.
Gut, wenn so ein Draht natürlich geladen ist, dann hat man eine Ladung, das ist klar.
Aber wenn der Strom da durchfließt, dann sollte gar nichts passieren. Also die Ladung.
Aber es ist eben so tatsächlich, dass die Ladungen, die im Leiter sich bewegen, die fühlen die Kontraktion der Länge. Sodass man grundsätzlich sagen kann, immer wenn in diesem Universum ein elektrischer Strom ein Magnetfeld induziert, darf Albert Einstein wieder eine Kerbe in den Griff seines Messers schnitzen. Jedes Mal, wenn in diesem Universum ein Dynamo ein Magnetfeld generiert aus der Bewegung von Ladungen, wird die spezielle Relativitätstheorie bestätigt. Und das bedeutet, es gibt eine maximale Wirkungstransportgeschwindigkeit im Universum und die nennen wir Lichtgeschwindigkeit. Und das hat natürlich Konsequenzen. Denn in der Newtonschen Gravitationstheorie gibt es so etwas nicht. Die Gravitation soll sich laut Newton instantan, sofort, unmittelbar und ohne jede Verzögerung ausbreiten. Und das war einer der Ansatzpunkte für Albert Einstein, sich dem Phänomen der Schwerkraft zuzuwenden. Also wir sind 1915, haben Sie das im Hinterkopf? 1914, Beginn des Ersten Weltkriegs. In der Physik wird 1915 Revolution. Also während die Welt dabei ist, in Europa sich umzubringen, sich in Schützengräben zu bekämpfen, mit allen möglichen Mitteln, mit den fürchterlichsten Mitteln, die man sich vorstellen kann, sind theoretische Physiker dabei, das Bild der Welt fundamental umzukrempeln und schon mit der speziellen Relativitätstheorie eine Formel zu entwickeln, die die Welt an den Rand des Wahnsinns und der Zerstörung bringen wird. Nämlich E ist gleich M mal C Quadrat. Aus der speziellen Relativitätstheorie folgt, dass Masse in Energie zu verwandeln ist. Aus der speziellen Relativitätstheorie folgt, dass man tatsächlich durch die entsprechenden Reaktionen unglaubliche Energiemengen aus ganz kleinen Volumina herausholen kann. Und wenn ich eben da vom Rand der erkennbaren Wirklichkeit gesprochen habe, dann ist das auch der Rand der ethischen Möglichkeiten, vor denen wir stehen. Mit Hilfe der Relativitätstheorie haben wir einen Bereich der Welt gedanklich durchdrungen, der uns Möglichkeiten bietet, die so abartig sind, dass wir sie in eine Waffe hineingegossen haben, die in der Lage wäre, die gesamte Menschheit zu vernichten. Das muss man sich mal überlegen. Das ist wirklich grenzwertig. Die Geschichte der Relativitätstheorie ist die Geschichte unserer Erkenntnisfähigkeit, bis an den Rand der erkennbaren Möglichkeiten zu gehen. Bis an den Rand der erkennbaren Wirklichkeit zu gehen und das, was wir da finden, herauszunehmen und in Technik umzusetzen. Bei der speziellen Relativitätstheorie ist es ganz einfach, die ganze Elektrodynamik, aber eben auch die Atombombe, aber auch schon die allgemeine Relativitätstheorie. Ist ja auch schon so. Wenn Sie ein Global Positioning System in Ihrem Auto haben, da sind schon die Effekte der allgemeinen Relativitätstheorie notwendig, damit Sie sich nicht verfahren. Was ist das für eine Menschheit, die nach 400 Jahren empirischer Forschung inzwischen ihre Navigationssysteme schon an den Rand der erkennbaren Wirklichkeit gekommen ist? Großartig. Hoffentlich verlieren wir nicht die Orientierung dabei. Also, die spezielle Relativitätstheorie liefert uns dieses Paradeschema empirischer Forschung. Wenn, Strich drunter, dann. Und mit diesem dann machen wir nicht eine Interpretation, sondern wir machen aus diesem dann eine Forderung, wenn, dann ist das eine Vorhersage und daraus machen wir ein Experiment. Das ist bei der speziellen Relativitätstheorie umgesetzt worden. Jetzt kommt Einstein in den nächsten 10 Jahren und quält sich damit ab, wie er denn nun die Gravitation als eine der fundamentalen Wechselwirkungen der Welt, man kannte zu dem Zeitpunkt im Grunde genommen nur zwei. Das eine war der Elektromagnetismus, den hatte er 1905 schon abgeräumt. Jetzt kommt noch die Gravitation dran. So. Beides übrigens, schönerweise, Sie sollen ja auch was mitnehmen heute Abend, beides Kräfte, die, wenn man sie klassisch behandelt, sind beide Kräfte sowohl die Kraft zwischen zwei Ladungen als auch die Kraft zwischen zwei Massen umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstandes. Ne? Die Kraft ist proportional zu 1 geteilt durch R Quadrat. Und diese zweite, also dieses Quadrat, die da im Exponenten steht, die ist übrigens die Anzahl der Raumdimensionen.
3 - 1.
Machen wir den PISA-Test nochmal kurz? Alles klar, ne? Gut. Mit anderen Worten, man könnte auf folgenden Gedanken kommen. Nehmen wir mal an, wir hätten mehr Raumdimensionen als 3.
Let's get crazy. 11.
Na? Nur mal für Spaß, 11 - 1 = 10. Also wenn die Welt ab irgendeiner Längenskala eine 1 durch r hoch 10 Kraft hätte, die Gravitation genannt würde, dann würde die natürlich viel steiler ansteigen. Und diese Effekte müsste man im Labor beobachten können. Oder zum Beispiel im Large Hadron Collider. Wenn sich ab einer bestimmten Energie Zusatzdimensionen dieser Welt irgendwie niederschlagen sollten, dann könnten die solche Effekte haben. Also, die Kraft zwischen zwei Ladungen, die Kraft zwischen zwei Massen, klassisch 1 durch r Quadrat, ganz wichtig, ganz allgemein, Kräfte, die mit 1 durch r hoch n minus 1 gehen und n ist die Anzahl der Raumdimensionen. Das finde ich eine ziemlich starke Erkenntnis, dass für diese Art von Kräften man tatsächlich sagen kann, die wirken in einem dreidimensionalen Raum. Die müssen in einem dreidimensionalen Raum wirken. Also diese drei Dimensionen werden natürlich nachher noch eine Rolle spielen. Ist klar, wenn wir über Raumzeit reden, die gekrümmt sind und nicht flach sind, dann spielt das eine große Rolle. Einstein fängt also an und macht sich Gedanken. Das war auch sein Job. Nach diesem grandiosen Jahr 1905 wurde er ja zu einem sehr berühmten Physikprofessor. Das heißt, er kriegte jeden Monat Gehalt, jetzt nicht mehr vom Patentamt, sondern eben von entsprechenden Universitäten bzw. anderen Instituten. Und seine Aufgabe war, denk nach. Sei ein Vordenker beim Nachdenken. Denk dir was aus. Rede dich nicht raus, denk dir was aus. Das heißt, das ist ein ganz klassischer, theoretischer Physiker, wie er im Buche steht. Ich stelle mir übrigens immer wieder vor, wie diese ganzen großen Lichtgestalten der Physik, gerade so vom Anfang dieses Jahrhunderts, sich im heutigen Universitäts- und Drittmittelbetrieb so geschlagen hätten. Ich kann Ihnen versichern, ja, also wir hätten eine völlig andere Physik. Da wäre vieles nicht erfunden worden, nicht mal entdeckt worden. Viele hätten sich wahrscheinlich dem Alkohol ergeben. So, also ja, ich meine, wir haben an der Ludwig-Maximilians-Universität in München den Point of No Return erreicht. Zum ersten Mal mehr Verwaltungsangestellte als Professoren. Ja, ja, alle müssen sparen, nur die Verwaltung wächst und wächst und wächst. Ja, es liegt am Misstrauensmanagement. Also, Einstein denkt nach. So, und jetzt fangen wir mal an. Er denkt über folgendes Gedankenexperiment nach. Wenn ich in einem geschlossenen Fahrstuhl fiele und mein Gewicht nicht spürte, dann wüsste ich doch nicht, ob ich in einem Schwerefeld fiele oder weit entfernt von jeder Gravitationsquelle, weil ich ja mein Gewicht nicht spürte. Andererseits, wenn ich mein Gewicht in einem Fahrstuhl spürte, wüsste ich nicht, ob der Fahrstuhl irgendwo am Rande des Universums beschleunigt wird, weit weg von jeder Gravitationsquelle, oder ob es nicht tatsächlich ein Fahrstuhl ist, der schlicht und ergreifend auf dem Boden eines Planeten steht. Diese Äquivalenz von Träger und schwerer Masse, das ist eigentlich alles, was man wissen muss. Und jetzt muss man sich noch Folgendes vorstellen. Am besten, Sie schließen die Augen dabei, so wie ich auch. Nehmen wir mal an, wir hätten also jetzt einen beschleunigten Fahrstuhl und in diesem beschleunigten Fahrstuhl ist ein Loch, ein Lichtstrahl tritt ein und wo kommt er an? Genau. Der fliegt nicht gerade, sondern der würde weiter unten ankommen, weil inzwischen das Ding schon nach oben geschossen ist. Das heißt, in einem beschleunigten Bezugssystem sind die Lichtstrahlen krumm.
So, den Rest können Sie eigentlich selber machen. So, damit ist der Vortrag zu Ende. Ende der Durchsage.
Ja. Naja, es war mehr. Also, so einfach ist das. Traue deinem Verstand. Natürlich ist der Lichtstrahl krumm in einem beschleunigten System. Aber was würde denn das bedeuten für das Universum? Jetzt wird es erst richtig interessant. Was bedeutet denn das? Also, nochmal von vorn. Wenn Gravitation von einem beschleunigten Bezugssystem nicht zu unterscheiden ist, und wenn in einem beschleunigten Bezugssystem die Lichtwege krumm sind, dann müsste ja die Gravitation die Lichtwege ebenfalls krümmen. Großartig. Das würde bedeuten, dass große Massen, was auch immer, man weiß gar nicht, wie man es nennen soll, große Massen würden das, worin die elektromagnetischen Wellen laufen, in der Art verformen, dass ihre Wege scheinbar krumm werden. Das ist eigentlich alles. Scheinbar. Oder vielleicht tatsächlich. Das können wir nicht unterscheiden. Also, wir haben eine Masse, zum Beispiel die Sonnenmasse. Weiß nicht, ob Sie wissen, die Sonne hat ja eine Sonnenmasse. Wie schwer ist sie? 10 hoch 33 Gramm, ne? Ja, wir Astronomen rechnen in Gramm. Wir sind da sehr präzise. Bei 10 hoch 33 können Sie ruhig ein bisschen vorne, haben Sie Platz. Ja? Ja? Das ist eine Sonnenmasse. Jetzt kann man ausrechnen, was eine Sonnenmasse mit dem Licht macht, das direkt an ihr vorbeiflöge. Nur kann man es nicht sehen. Weil das Ding selber ist so hell, dass das, was dahinter strahlt, natürlich tagsüber nicht zu sehen ist. Und nachts ist die Sonne nicht am Himmel. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal... Das ist irgendwie ungünstig. Dann, wenn du prima messen könntest, ist sie nicht da. Und dann, wenn sie da ist, kannst du nichts messen. Es sei denn, ist klar, Sonnenfinsternis. Also, der Tag tritt tatsächlich ein. Einstein veröffentlicht 1915 seine allgemeine Relativitätstheorie. Und der gute Eddington, Arthur Eddington, bekommt in Großbritannien davon was mit. Aber nur noch mal, damit Sie wissen, was das für eine irre Situation ist. Eddington ist Brite. Großbritannien und das Deutsche Reich liegen 1915 im Krieg. So, wie kriegt der Eddington jetzt mit, was der Einstein macht? Wie ein guter Billardspieler, über Bande. Es gibt einige Leute, die daran beteiligt sind, dass die Wissenschaftler dieser Welt sich tatsächlich auch über diese ganzen Irrsinnssituationen hinaus im Krieg liegend miteinander unterhalten. Zumindest diejenigen, die sich mit solchen Dingen beschäftigen wie Eddington und Einstein, nämlich mit Raum und Zeit, Gravitation und so weiter, ist ja militärisch nicht weiter relevant. Und Eddington kriegt das mit und Eddington überlegt sich schon, wie man diese Theorie testen kann. Denn das ist das Allerwichtigste. Achtung, jede empirische Hypothese muss an der Erfahrung scheitern können. Jede. Ohne Ausnahme. Alles andere ist Kappes. Empirische Forschung bedeutet immer, man muss Beobachtungen machen können, man muss Experimente machen können. Und nochmal zurück, wir haben hier diesen massiven Körper, diesen irren massiven Körper, und der wird immer die Lichtstrahlen von Objekten, die hinter ihm sind und die nah genug an ihm vorbeilaufen, krümmen. Das heißt, es gibt eine Positionsveränderung, schlicht dadurch, dass am Himmel eine Masse vorbeiläuft. Praktisch eine Gravitationslinse. Eine kleine, niedliche Gravitationslinse, 700.000 Kilometer Radius, 10 hoch 33 Gramm, ist auch noch ein Fusionsreaktor, ist uns aber egal an der Stelle. Hauptsache, es ist schwer. Und der Eddington fährt mit seinem Assistenten nach Westafrika und nimmt also Messungen vor, wo stehen die Sterne am Himmel ohne die Sonne. Und dann kommt es zur Sonnenfinsternis. Und die Jungs, ist ja damals noch keine digitale Technik, musste gefleht werden, dass der Himmel mitmacht. Er machte aber nicht mit. Das Wetter war schlecht, aber irgendwie ist es dann doch gegangen. Hier und da riss der Himmel auf. Einige der Aufnahmen waren doch nutzbar. Und dann muss man sich Folgendes vorstellen. Eddington kommt mit seinem Assistenten zurück nach London. The Royal Society tagt. Die große königliche Gesellschaft tagt. Und Eddington hat bis dahin die Fotoplatten, nämlich die einen während der Sonnenfinsternis, die anderen vor der Sonnenfinsternis, noch nicht übereinander gelegt. Jetzt kommt es praktisch zum Chicago-Shootout. Der Moment, wo die Guillotine des Experiments über der Theorie hängt. Hic rotos, hic salta. Ja, hier muss jetzt gesprungen werden, mein Lieber. Jetzt zeigt sich's. Und es ist genau das gemessen worden, was Einstein mit seiner Vorstellung, das beschleunigte Bezugssystem und die Gravitation die Raumzeit krümmen. Eigentlich ein mathematisches Konstrukt. Aber wie soll man jetzt die Zeitdimension darstellen? Ich weiß nicht, ob Ihnen klar ist, während ich die Hand hier hinhalte mit den drei Raumdimensionen, läuft die Zeit. Ich werde vor Ihren Augen älter. Ja, ist wahr. Das ist die Raumzeit. Ja, das, was passiert, das war ja schon in der speziellen Relativitätstheorie, hat uns Einstein ja schon klar gemacht, dass es uns im Grunde genommen so geht, wie einem Hund, der bei einer Augenentzündung so einen riesen Trichter vorne über dem Kopf hat. Kennen Sie das?
Das macht man ja schon mal, damit die Hunde sich also nicht ständig, wenn sie entzündete Augen haben, mit der Tatze da drüber gehen, dann kriegt der Hund so einen Trichter da drüber. Das heißt, der sieht nur noch so, was in dem Trichter drin ist. Und das ist ja das, was die spezielle Relativitätstheorie uns auch mitteilt. Du hast einen Trichter um dich herum, dass nämlich bestimmte Ereignisse können dich gar nicht erreichen. Sie müssten dich nämlich mit Überlichtgeschwindigkeit erreichen. Das können sie nicht. Und jetzt ist es hier sogar so, dass die Anwesenheit von Massen unter Umständen dazu führt, dass du gewisse Dinge gar nicht sehen kannst, weil die Lichtstrahlen möglicherweise übergebogen werden und dann überhaupt nichts mehr rauskommt. Das heißt, die Anwesenheit von Massen ändert etwas mit dem Raum. Und ich habe ein kleines Büchlein geschenkt bekommen von Carlo Rovelli. Und Carlo Rovelli hat dort 7 kurze Lektionen über Physik geschrieben. Und die erste Lektion ist die schönste der Theorien. Und da würde ich Ihnen gerne für einen kurzen Moment was vorlesen draus, weil er hat diese Art der Erkenntnis von Einstein wunderbar beschrieben. Newtons Raum, in dem sich die Dinge bewegen und das Gravitationsfeld als Träger sind ein und dasselbe. Es ist eine Erleuchtung, eine eindrucksvolle Vereinfachung der Welt. Der Raum ist nicht länger etwas anderes als die Materie. Er ist eine der materiellen Komponenten der Welt, eine wogende, sich biegende, sich krümmende, sich verformende Entität. Klammer auf, Ganzheit, Klammer zu. Wir sind nicht in einem unsichtbaren, starren Gebilde gefangen, sondern gewissermaßen in einer Art Molluske, in einen riesigen, verformbaren Weichkörper eingebettet. Die Sonne biegt den Raum um sich herum. Und die Erde dreht sich nicht deshalb um die Sonne, weil sie von einer geheimnisvollen Kraft gezogen wird, sondern weil sie sich geradlinig in einem Raum bewegt, der gebogen ist. Wie eine Kugel, die in einem Trichter rollt. Es gibt keine geheimnisvollen Kräfte, die in der Mitte des Loches entstehen, sondern die Krümmung der Wände lässt die Kugel rollen. Die Planeten kreisen um die Sonne und die Dinge fallen, weil der Raum sich krümmt. Also, die Position Einsteins ist die realistischere Position. Das heißt, es kommt jetzt darauf an, herauszufinden, ob die Effekte, die sich aus dieser Theorie ergeben, ob die auch tatsächlich gefunden worden sind. Und wie Sie natürlich alle wissen, sie sind es. Die allgemeine Relativitätstheorie hat praktisch jeden experimentellen Test bestanden. Heutzutage können wir die Krümmung, die die Sonne verursacht, da brauchen wir keine Sonnenfinsternis mehr dafür, wir schicken einfach einen digitalen Sender durchs Sonnensystem und der piepst einfach immer mal wieder an der Sonne entlang. Das heißt, wir beobachten die ganze Zeit die Ankunftssignale eines solchen Senders. Und solange der irgendwo zwischen den Planeten und der Sonne rumläuft, können wir davon ausgehen, dass der Raum, die Geometrie, völlig flach ist. Das heißt, wir messen die ganze Zeit Ankunftszeiten. Aber wenn dann dieser Signal an der Sonne vorbeigeht, dann muss es ja praktisch in die Mulde rein und aus der Mulde wieder raus. Also würde ich mit einer Verzögerung des Signals rechnen. Das ist der sogenannte Shapiro-Effekt. Den kann man genau messen. Man kann praktisch die Raumzeit, man kann die Geometrie des Sonnensystems heutzutage mit digitalen Sendern vermessen. So wie man Landkarten vermessen kann. So kann man praktisch auch inzwischen, und das machen zum Beispiel die Kollegen vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie, mit Hilfe von Radiosendern, nämlich den Pulsaren. Die Pulsare sind ja mindestens so genau wie unsere Atomuhren. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe von Radioquellen in der Milchstraße, die uns die Möglichkeit geben, die Geometrie der Raumzeit innerhalb der Milchstraße zu vermessen. Also könnte man praktisch sagen, naja, hier ist so ein Canyon, also woanders gibt es einen Hügel und so weiter. Also es gibt alle möglichen Verformungen durch die Anwesenheit von außerordentlich komplexen Masseverteilungen. Das ist zum Beispiel so eine Bestätigung einer Theorie, die ja im Grunde genommen abartig ist. Seien Sie mal ehrlich, das ist doch abartiges Zeug. Die historische Dimension der allgemeinen Relativitätstheorie lässt sich, glaube ich, die lässt sich gar nicht so richtig, also ich meine der eine Italiener da, der mit dem Fernrohr, ne? Wir wissen, wen ich meine. Er ist ja mit seinem Fernrohr erst nach Venedig gezogen, wollte da Reibach machen und hat dann aber nicht genügend Geschäfte gemacht, fing dann an, am Himmel rumzugucken. Das ist die Geschichte von Galileo Galilei. Ja, es war. Erst kam das Geld, dann kam die Wissenschaft. Das war 1609. Und 300 Jahre später erfindet jemand eine Theorie über die Grenzen der erkennbaren Wirklichkeit. Denn mit dieser Theorie zusammen hängt eine Lösung, die praktisch unmittelbar nach der Veröffentlichung von Einsteins Artikel hat Karl Schwarzschild eine Lösung für die Einsteinschen Feldgleichungen angeboten für eine kugelsymmetrische Massenverteilung. Ja, und warum heißt der Schwarzschildradius Schwarzschildradius? Eben, genau deswegen. Nicht, weil das schwarze Loch dabei rauskommt, sondern weil derjenige, der es gefunden hat, Karl Schwarzschild hieß. So, das heißt, Schwarzschild hat eine Lösung gefunden, wenn Masse in einem Volumen eine bestimmte Kompaktheit unterschreitet, also wenn in einem bestimmten radialen Abstand eine bestimmte Masse drin ist, dann ist die Raumzeit so gekrümmt, dass da gar nichts mehr rauskommt. Nichts, überhaupt nichts mehr. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht bei dem Universum, aber das ist doch irgendwie, um das nochmal zu verwenden, abartig. Also wenn Sie abends mal so rausgucken, gucken Sie mal raus, innerlich. Dann sehen Sie ja abends, es ist dunkel und es gibt Sterne am Himmel. Ja, es gibt so ein paar andere Sachen, die sind keine Sterne, das sind Flugzeuge oder Planeten. Das funkelt nicht so, weil die Planeten näher dran sind. Aber das, was Sie da oben im Wesentlichen sehen, sind Sterne. So, da geht es doch immer weiter. Das hat doch kein Ende. Das erzählen die einem doch immer auch. Kannst du hinfliegen, wo du willst, ist immer was. Und dann auf einmal heißt es, ja, aber im Universum, da gibt es Inseln, die gibt es gar nicht. Oder wenn es sie gibt, wenn du merkst, dass es sie gibt, hast du Pech gehabt. Ja? Was für ein irrsinniges Universum ist denn das? Wenn uns die Sternentwickler sagen, am Ende eines schweren Sternenlebens, also nicht, dass es der Stern schwer gehabt hat, sondern der Stern ist schwer. Also ich glaube fest daran, dass man viele Dinge in der theoretischen Physik vermenschlichen muss. Sonst denkt man, ich finde, ein schweres Sternenleben hört sich besser an als das Leben eines schweren Sterns. Der hat es nicht einfach gehabt, der Stern. Nee, dem seine Schwester ja auch, das war ja fürchterlich. Ach Gott, das war ja die ganze Familiengeschichte. Dieser Sternhaufen, was da alles, nein, also so kann man sich das vorstellen. Also am Ende eines schweren Sternen, Sie wissen schon, wenn der Rest explodiert ist in der Super, Hyper oder sonst was für eine Nova, dann bleibt im Innern etwas übrig, was nicht mehr stabilisiert werden kann durch Materie, sondern wo nur noch eine einzige Kraft wirksam ist, nämlich die Gravitation. Sonst nichts. Da bleibt überhaupt nichts mehr übrig. Gar nichts. Ja? So. Nichts. Kommt nichts raus. Egal welcher Pianist im schwarzen Loch sitzt, man wird ihn nicht hören. Niemand. Die allgemeine Relativitätstheorie liefert also eine Lösung, die so abartig ist. 300 Jahre nachdem der Galilei rausgeguckt hat und festgestellt hat, es dreht sich nicht alles um uns, sind wir am Rand des Wahnsinns angekommen mit Lösungen, die so hirnrissig kaputt sind, dass man denkt, das kann doch nicht wahr sein. Und trotzdem müssen wir heute schlicht davon ausgehen, dass es sowas gibt. Spätestens seit 1963 wissen wir, dass es solche Objekte gibt. Da findet ein Astronom ein Objekt, das unglaublich weit von uns entfernt ist, ungeheuer weit von uns entfernt sein muss, weil er mit der gleichen Methode, mit der Hubble 1929 die Entfernung von Galaxien bestimmt hat, nämlich mit der Rotverschiebung von Spektrallinien, entdeckt dieser Astronom ein Objekt mit einem Spektrum, das rot verschoben ist, und dieses Objekt ist aber so hell wie ein Stern. Der gute Mann hat am Anfang gedacht, er hätte sich vermessen. Das kann doch nicht wahr sein, so hell kann doch das Ding gar nicht sein. Der fand heraus, dass wenn es stimmt, was er da gemessen hat, wenn also die Rotverschiebung darauf hindeutet, wie weit das Objekt entfernt ist, nämlich mehrere Milliarden Lichtjahre, dann bedeutet es, wenn es so hell ist, dass es am Ort, wo es wirklich existiert, unglaublich leuchtkräftig sein muss. Eine gewaltige Leuchtkraft, 1 Billion Sonnenleuchtkräfte. Und da dieses Objekt auch noch seine Leuchtkraft innerhalb von einem Monat verändert, also ein Monat, 30 Tage, sagen wir mal 30 Tage, wir können auch im Februar nehmen, 28 Tage, komm, nehmen das mit der Lichtgeschwindigkeit mal, dann ist das Objekt höchstens so groß wie ein Lichtmonat. Ja, ein Lichtmonat ist ja kaum größer als das Sonnensystem. Und aus dem Sonnensystem, aus einem Gebilde, das so groß ist wie das Sonnensystem, kommen 1 Billion Sonnenleuchtkräfte. Wie soll denn das funktionieren? Also Gedankenexperiment, können wir in einer Kugel von einem Lichtmonat 1 Billion Sonnen unterbringen? Können wir das oder nicht? Ja, genau, Sie haben völlig recht, Gott sei Dank. Applaus, 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 wunderbar. Jetzt, ja, Moment. Aber warum nicht? Weil die Gravitation diese Objekte natürlich zu sich zusammenziehen würde. Das wäre nie im Leben stabil, niemals, noch nicht mal so vorübergehend. Es kann also nicht sein, dass ein Objekt, das so groß ist, nur ein paar Lichttage,
dass aus so einem Volumen 1 Billion Sonnenleuchtkräfte rauskommen können. Zumindest nicht mit dem Verfahren, mit dem Sterne ihre Energie freisetzen, nämlich mit Kernfusion. Das bedeutet, 1963 wurde zum ersten Mal ernsthaft in der Astrophysik darüber nachgedacht, es muss supermassive schwarze Löcher geben mit Milliarden Sonnenmasse, die jedes Jahr, Jahr für Jahr, 1 bis 10 Sonnenmassen an Gas in sich hineinziehen. Die Materie wird bei diesem Hineinziehen beschleunigt, sie wird heiß, sie strahlt wie verrückt, gibt den Todesschrei der Materie ab. Diese Objekte müssen pro Jahr 1 bis 10 Sonnenmassen an Gas in sich verschluckt haben. Dann verstehen wir auch, warum die so schwer sind. Wenn die ein paar Millionen Jahre alt sind, jedes Jahr 10 Sonnenmassen fressen, dann haben die mindestens 10 Millionen. Bei dem Objekt, von dem hier die Rede war 1963, sind es 3 Milliarden Sonnenmassen. Ein Objekt, das aus einer Masse besteht von 3 Milliarden Sonnenmassen. Achtung, aufgemerkt. Man merkt daran, dass es offenbar keinen Ausfluss für Materie gibt. Die Ideen von wegen, ja, so ein schwarzes Loch, das nimmt die Masse in sich auf und dann muss ja der Abfall muss irgendwo hin oder sowas. So Stichwort Wurmlöcher oder sonst irgend so ein Kram, können sie alles löschen. Die Beobachtung von solchen massiven schwarzen Löchern ist ein klarer Hinweis, dass die Raumzeit da unten zu ist. Also keine perforierte Raumzeit, um irgendwo in ein Paralleluniversum zu gehen. Nix, tut mir leid. Alles, was Ihnen die Science-Fiction-Geschichten erzählen, ist Quatsch. Wir müssen mit diesem Universum auskommen. Auch wenn Sie in ein schwarzes Loch reinkommen, dann müssen Sie eben gucken, wie Sie klarkommen. Ja? Auf Sicht, verstehen Sie? Auf Sicht. Nicht auf Kante, sondern auf Sicht müssen Sie. Also, als man das 1963 entdeckt hat, hatte man sogar ein Verfahren entdeckt, dass es nicht mehr einfach nur ein schwarzes Loch ist, also so eine geschlossene Raumzeit, die alles in sich reinfrisst, sondern auch, es muss sich auch noch drehen, das Ding. Es muss ein schwarzes Loch sein mit Drehimpuls, was quasi die Raumzeit hinter sich herzieht wie so ein Mantel. Und dann kriegt man eine Maschine, die mit einem Wirkungsgrad von 40% Energie aus Masse gewinnt. Das heißt, Masse fliegt da rein und damit wird die Energie freigesetzt, die letztlich abgestrahlt werden kann. Der Hammer. Unglaublich. Hätte man nie gedacht. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, bei uns in der Milchstraße, im Zentrum unserer Milchstraße hängt auch ein schwarzes Loch rum. Aber wie das so ist, bei uns eben auch nur so ein schlappes. 3 Millionen Sonnenmassen. Gott, ja, das ist am Verhungern, das schwarze Loch. Das hat wohl mal eine ganze Zeit lang, ging es dem gut. So wie mit diesem schweren Sternenleben. Sie wissen, ne? Wo es vorhin um die Schwester von dem Stern ging. Ich meine, das schwarze Loch, dem ging es hervorragend. Das muss über Jahrmillionen immer schön jedes Jahr so 1 Sonnenmasse. Ja? Praktisch wie so ein Bonus. Ja? Ja, 1/2 Sonnenmasse gefuttert, noch 1/2 Sonnenmasse Bonus und dann wuchs und wuchs es an. Und dann Feierabend, Krise. Ist nicht schön. Sind wir übrigens bei einem dieser wichtigen Punkte der Relativitätstheorien. Es gibt keine Gleichzeitigkeit. Wenn ich immer gefragt werde, ja, wie ist es denn jetzt, Herr Lesch? Jetzt? Jetzt, wo wir beide uns hier sehen, wie ist es denn da? Sag ich, woher soll ich das wissen? Bin ich Jesus? Ja? Habe ich Sandalen an? Nix. Nein. Kann man nicht wissen. Ja? Die maximale Wirkungstransportgeschwindigkeit im Universum ist die Lichtgeschwindigkeit. Neben dieser Geschichte mit den schwarzen Löchern gibt es noch andere relativistische Lösungen, die mindestens genauso wichtig sind. Neutronensterne, weiße Zwerge, viele andere Effekte in der Astrophysik wären ohne die allgemeine Relativitätstheorie überhaupt nicht verständlich. Das bedeutet aber, die allgemeine Relativitätstheorie ist längst zu einem Instrument geworden. Wir haben ein Einstein-Teleskop inzwischen. Also wir hatten früher mal ein Teleskop, das hieß Einstein. Aber jetzt haben wir ein Teleskop, das praktisch die allgemeine Relativitätstheorie, deren Effekte verwendet. Und zwar bei einem ganz besonders dunklen Thema der Kosmologie. Einem der dunkelsten Themen. Wenn es also Materie gäbe, und ich will Sie ja nur gedanklich dahin bringen, wenn es Materie gäbe, die nichts anderes machte, als
schwer zu sein,
die nicht strahlt, weder Strahlung absorbiert noch emittiert, dann müsste sie doch aufgrund ihrer gravitativen Wirkung auf Raum und Zeit messbar sein. So wie die Sonne die Lichtstrahlen derjenigen Sterne, die knapp an ihr vorbeigehen, besonders stark krümmen, so müsste Materie, die anwesend ist, aber nicht sichtbar ist, doch spürbar sein, also messbar sein, in Form der Wirkung, die diese Materie auf das Licht der leuchtenden Materie ausübt. Das sind die Gravitationslinsen. Wenn es also Materie gäbe, die dunkel wäre und die ganz anders wäre als alles, was wir kennen, also nicht so ein Zeug wie Sie und ich oder der Stuhl, auf dem Sie sitzen, das besteht ja alles aus so Neutronen, Protonen, Elektronen, sondern ganz was anderes, dann wäre diese Materie immer noch in der Lage, gravitativ nachgewiesen zu werden. Großartig. Und Sie wissen das alle, seit vielen, vielen Jahren wird die dunkle Materie in der Astronomie mit Hilfe von Gravitationslinsen nachgewiesen. Es gibt viele andere Gründe, weshalb es dunkle Materie geben muss. Eine davon ist vielleicht anschaulich noch klarer, wenn Sie sich überlegen, wir haben Galaxienhaufen, also richtig große Konglomerate über viele Millionen Lichtjahren, wo sich die einzelnen Galaxien mit ein paar tausend Kilometer pro Sekunde voneinander entfernen. Die sollten da nicht sein. Wenn Sie jetzt hier auf der Erde eine Geschwindigkeit überschreiten, die größer ist als 11,4 Kilometer pro Sekunde, stellen Sie sich mal vor, Sie sind auf der Autobahn, ja, können wir ja machen, ja, also geradeaus die ganze Zeit, und Sie geben Gas. Und Sie würden jetzt eine Geschwindigkeit erreichen, oberhalb von 11,4 Kilometer pro Sekunde, würden Sie den Planeten verlassen. Sie würden einfach weiter geradeaus fahren, Sie würden so schnell werden, dass Sie den Planeten verlassen. Das nennt man Entweichgeschwindigkeit. Man kann also für eine Masse die Entweichgeschwindigkeit ausrechnen. Nicht nur für die Erde, für jede beliebige Masse. So, jetzt stellen Sie sich vor, Sie machen die Drecksarbeit des Astronomen, Sie zählen einfach das Licht, was da ist. Und berechnen daraus die Masse, die da ist. Und berechnen daraus die Entweichgeschwindigkeit. Stellen fest, die Entweichgeschwindigkeit sind 300 Kilometer pro Sekunde. Die Galaxien bewegen sich mit 2000 Kilometer pro Sekunde. Was ist also dann die Schlussfolgerung? Es muss mehr Masse geben als das, was da leuchtet. Sonst wäre das Ding schon auseinandergeflogen. Das ist das klassische Argument, dass man aus den Bewegungsmustern der leuchtenden Materie darauf schließen kann, welche Masse insgesamt wirken muss. Manchmal reicht die leuchtende Materie aus, hier zum Beispiel im Sonnensystem reicht sie aus. Auch in weiten Teilen des Inneren der Milchstraße reicht die leuchtende Materie völlig aus. Aber weiter draußen reicht sie nicht mehr aus. Die Rotation der Milchstraße ist viel zu hoch bei den großen Entfernungen vom Zentrum. Die müsste viel, viel langsamer sein, ist sie aber nicht. Das heißt, die Milchstraße, so wie alle anderen Galaxien auch, sind umgeben von dunkler Materie, die ist nicht baryonisch, also nicht so ein Zeug wie sie und ich. Eines der großen Rätsel der Astronomie, und man hofft natürlich, dass man die Teilchen, die dafür notwendig sind, irgendwann im Large Hadron Collider findet. Also in diesem 27 Kilometer Beschleuniger da, wo man früher Angst hatte, dass da schwarze Löcher entstehen. Wenn jetzt nichts gefunden wird, wenn jetzt nicht bald was gefunden wird, hat die Physik ein Problem. Dann haben wir echt ein Problem. Nicht nur wir Astronomen, sondern die Physik insgesamt. Denn dazu gehört eine Theorie, die nennt man Supersymmetrie. Die große Vereinigung sämtlicher Kraft- und Materieteilchen wäre das. Und dabei sollen Teilchen auftauchen, die sogenannten Neutralinos. Das wäre eigentlich ganz prima, wenn man die finden würde. Aber bis jetzt hat man sie noch nicht gefunden. Noch nichts, gar nichts. Überhaupt nichts. Also niente. Gravitationswellen, ebenfalls eine solche Geschichte, können ebenfalls dazu dienen, übrigens die gesamte Struktur des Kosmos nachzubilden. Nämlich, was wäre denn am Anfang passiert? Nun, die gesamte Raumzeit, die ja dann expandiert, wie verrückt, übrigens auch eine Lösung der Einsteinschen allgemeinen Relativitätstheorie, dass die gesamte Raumzeit expandieren kann, sogar expandieren muss. Diese ganze Raumzeit würde natürlich enorm in Schwingung versetzt werden, wenn das Universum als Ganzes eine Überexpansion vollführen würde, was es tatsächlich getan haben muss. Sogenannte inflationäre Phase ganz am Anfang. Und davon wären Gravitationswellen übrig geblieben. Und im Rahmen der kosmischen Entwicklung, dass eben die Welt tatsächlich angefangen haben muss, auch da liefert die allgemeine Relativitätstheorie das Richtige. Wenn wir uns nämlich tatsächlich fragen, wenn das Universum expandiere, dann ist es ja gestern kleiner gewesen, dann können wir das Universum ja gedanklich zumindest auf den Punkt bringen, was ist das Kleinste aller Kleinste, unterhalb dessen nichts mehr gerechnet oder gemessen werden kann. Sie wissen ja, empirische Hypothesen müssen an Erfahrung scheitern können. Boing. Das kann man ausrechnen. Nehmen wir nämlich den Schwarzschildradius, unterhalb dessen kommt der, also unterhalb des Schwarzschildradius gibt es nur noch Sachbuchautoren, die irgendwas schreiben über das, was in schwarzen Löchern sich abspielen muss. Da bin ich wirklich sauer, muss ich wirklich sagen. Also, da kannst du nichts zu sagen. Ja, worüber man nichts zu sagen hat, darüber hat man zu schweigen. Ende der Durchsage. Nehmen wir also Karl Schwarzschild, nehmen wir einen anderen Deutschen, 1926 bringt er das raus, Werner Heisenberg. bringen wir die zwei zusammen und bauen uns eine Welt zusammen, was es die kleinste kausale Länge, die es im Universum gibt. Heisenbergsche Unbestimmtheitsrelation, der Schwarzschildradius, beides die Grenzen, wo wir überhaupt noch messen können, dann kann man das festlegen. Man kann den Anfang des Universums ganz genau festlegen. 10 hoch 32 Kelvin, schreiben Sie mit. 10 hoch 94 Gramm pro Kubikzentimeter, es können aber auch Kilogramm pro Kubikmeter sein. Das spielt bei 94 keine Rolle mehr. Das Ding ist 10 hoch minus 35 Meter groß. Die Zeit beginnt erst nach 5 mal 10 hoch minus 44 Sekunden. Jetzt sind Sie dran. So. Und von da aus geht das Universum auseinander. Fliegt auseinander, überfliegt es. Es bildet sich alles Mögliche und während es sich alles Mögliche bildet, was übrigens sehr merkwürdig ist, ich weiß nicht, ob Ihnen das auffällt an der Stelle, eigentlich, wenn die Raumzeit auseinanderfliegt, müsste sich auch die Materie auch gleichmäßig verteilen. Stattdessen knubbelt sie sich. Hier in Berlin, in der Milchstraße, überall knubbelt sich die Materie. Wie kann das sein? Da muss es ja Kräfte geben, beziehungsweise vor allen Dingen eine Kraft, die dafür sorgt, dass die Materie sich schneller versammelt zu Objekten, als die expandierende Raumzeit sie wieder zerstreuen kann. Das heißt, es gibt ein delikates Gleichgewicht am Anfang, das dafür sorgt, dass sich überhaupt im Universum etwas bilden kann, das unter seiner eigenen Schwerkraft zusammenfallen könnte. Denn die Gravitation ist überall im Universum anziehend, immer attraktiv, kann man nichts machen. Zumindest die, die mit der Ruhemasse bewaffnet oder zusammenhängt. Das heißt, wir haben es hier damit zu tun, dass schon die Bildung von Strukturen in einem expandierenden Universum wären ohne die allgemeine Relativitätstheorie gar nicht denkbar. Denn die Vorstellung, dass Materie den Raum krümmt, egal ob sie mit elektromagnetischer Strahlung wechselwirkt oder nicht, das ist der Hammer. Das bedeutet nämlich, wenn die dunkle Materie, die ja mit nichts wechselwirkt außer mit sich selber, am Anfang bereits klumpen sollte, dann bildet die Gravitationskuhlen aus, in die später, viel später, 380.000 Jahre später, die leuchtende Materie so reinfallen kann, wie Regen in einer uralten Straße sofort Pfützen bildet. Also lange bevor die leuchtende Materie, die ja mit der elektromagnetischen Strahlung wechselwirkt, und wenn es am Anfang sehr hell gewesen ist, dann ist die elektromagnetische Strahlung so stark, dass jede Art von Verdichtung von leuchtender Materie natürlich sofort wieder auseinandergetrieben wird. Ist ja klar. Oder nicht? Die Strahlung fliegt durch die leuchtende Materie durch wie ein Wirbelsturm durch Herbstlaub. Es verteilt alles immer wieder aufs Neue. Aber die dunkle Materie, nicht baryonisch, die hat mit der Strahlung nichts zu tun. Die kann sich in aller Ruhe verdichten. Zins- und Zinseszinseffekte. Immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und so muss es in der Tat auch gewesen sein. Wenn wir nämlich eine der ganz wichtigen Vorhersagen des Urknallmodells nehmen, nämlich dass es im gesamten Universum eine Hintergrundstrahlung geben muss, und die wurde 1964 entdeckt von zwei Leuten, die keine Ahnung davon hatten, dass sie es entdeckt haben, umso wichtiger ist die Entdeckung, wenn nämlich Leute, die nach etwas suchen, genau das finden, was sie gesucht haben, geschenkt. Aber wenn Leute, die keine Ahnung haben, etwas finden, was sie noch nie gesehen haben, wovon sie nicht mal wissen, was es ist, das ist ein Durchbruch. Ja? Die kosmische Hintergrundstrahlung wurde 1992 nämlich nochmal genauestens vermessen und dabei stellt sich raus, dass die baryonische Materie, also so ein Zeug wie Sie und ich, nur eine Schwankung von 1 zu 100.000 aufweicht, also winzigste Schwankung, ganz winzig. Und aus diesen winzigen Schwankungen wäre nie eine Galaxie geworden, niemals, bis heute nicht. Nur weil die dunkle Materie viel früher klumpte als die leuchtende, kam es überhaupt zur Bildung von Galaxien. Und das kann nur Einstein mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie erklären. Das heißt, es wird noch schlimmer jetzt. Seit 1995 haben wir den klaren Hinweis, dass das Universum in seiner Expansion sich beschleunigt. Es muss etwas geben, was quasi noch an dem Universum zieht, was nicht damit zufrieden ist, dass es einfach nur expandiert. Nein, es wird immer schneller und schneller. Und das Interessante ist ja, dass der Einstein in seinen ersten kosmologischen Modellen genau sowas eingebaut hatte. Sogenannte kosmologische Konstante. Die hatte er da drin. Das war mathematisch kein Problem, alles super. Und die musste er aber wieder wegschmeißen, weil der Eddington ihm gesagt hat, hör mal, das Modell ist instabil, das kannst du nicht nehmen, entweder expandiert das Universum wie verrückt oder es fällt wieder in sich zusammen. Also im Grunde genommen ist es mit der Kosmologie ganz einfach. Wenn das Universum zu viel Masse hat, dann würde es also versuchen zu expandieren, würde aber dann wieder in sich zusammenfallen. Ende der Durchsage.
Wenn es zu leicht ist, dann könnte es wahnsinnig schnell expandieren. Und dann gibt es diese Lösung, die ist so genau dazwischen. Das scheint so eine Rasierklinge auf einer Rasierklinge auf einer Rasierklinge auf einer Rasierklinge zu sein. So eine Lösung ist das. Also wenn es normal wäre, dann würde die Expansionsgeschwindigkeit im Laufe der Zeit immer mehr und mehr abnehmen. Aber in dem Universum, in dem wir sind, vor ungefähr 8 Milliarden Jahren, seitdem expandiert die Raumzeit beschleunigt. Ich meine, das ist ja wohl rübergekommen, bei der dunklen Materie, da hat man das Gefühl, das könnte man irgendwie lösen. Da gibt es eine Teilchenfamilie, wie wir das immer so gemacht haben bis jetzt. Denken Sie nur dran, wie wir das Higgs-Teilchen gefunden haben. 4. Juli 2012 war es gefunden. Also bei der dunklen Materie hat man das Gefühl, da geht noch was. Aber bei der dunklen Energie, da haben wir überhaupt keine Ahnung, was das ist. Wir beobachten die Wirkung, ganz doof. Das ist jetzt nur mal unter uns, erzählen Sie es nicht weiter. Eine Milchmädchen-Kosmologie wäre folgendermaßen. Ja, warum expandiert die Raumzeit beschleunigt? Weil um das Universum rum noch was ist, das zieht. Das wär's. Das ist die Lösung. Damit wären wir eigentlich durch für heute Abend. Ne? Aber das ist ja Schwachsinn. Jede empirische Hypothese muss an der Erfahrung scheitern können. Wie wollen wir denn was wissen über das Universum da draußen? Aber die Wirkung, die wir beobachten, ist von dieser Sorte. Als wenn etwas an der Raumzeit zöge. So sieht es aus. Es triebe es auseinander. Was kann das sein? Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, es wäre tatsächlich eine kosmologische Konstante. Das würde bedeuten, es gäbe eine Energiedichte im Universum, die wäre immer konstant, immer das Gleiche. Ganz wenig nur, ganz hauchdünn, quasi knapp über Null. Aber da alle anderen Energieformen mit der Zeit abnehmen, denken Sie nur an die Dichte, wenn das Volumen größer wird, wird die Dichte kleiner, ist natürlich irgendwann die Energiedichte quasi der kosmologischen Konstante so knapp über den Null, würde die übernehmen. Und genau das müsste vor 8 Milliarden Jahren passiert sein. Vor 8 Milliarden Jahren war die Materiedichte im Universum schon so niedrig, dass danach praktisch diese kosmologische Konstante übernimmt. Aber was zur Hölle soll das sein? Alles das deutet darauf hin, dass die allgemeine Relativitätstheorie so jung ist wie zum Zeitpunkt ihrer Entdeckung. Sie ist eine der größten Leistungen, deren Menschen jemals fähig waren. Und sie verweist eben genau deshalb auch darauf, zu was wir fähig sind, wenn wir wollen. Denn wir stehen vor Herausforderungen in dieser Zeit, die weit über die Krümmung der Raumzeit hinausgehen.
Der Physiker Harald Lesch und die allgemeine Relativitätstheorie Albert Einsteins. Nicht alles, aber sicher eines haben wir gerafft. Schwarze Löcher gehören mit zu dieser Theorie. Und weil man diese inzwischen sehen und messen kann, sind sie schon gar keine Theorie mehr. Es ist kompliziert, dazu guter Pop gleich nach den News. Wenn ihr euch bis morgen von unserer Sendung erholt habt, könnt ihr wieder mitfliegen, mitten ins schwarze Loch hinein. Oder besser nicht, dann könnt ihr uns nämlich nicht mehr hören. Versprochen, wir stoppen kurz vorher.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.